Hallo und herzlich willkommen zu Folge 66 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir haben schon die Schnapszahl erreicht. 66 Folgen habt ihr jetzt schon von uns gehört und auch in dieser Woche wollen wir mit euch gemeinsam auf die Spiele von unserem Herzensverein schauen. Mit dabei ist wieder Martin. Hallo Martin.
Hi.
Und Tobi. Hallo Tobi.
Hi, grüß euch.
Wir schreiben aktuell nun schon November. Wir nehmen am Sonntag, 3.11. abends auf und wir haben schon in der dritten Liga in dieser Saison 13 Spiele gemacht. Und wir sind mit unserem Verein nur 3 Punkte hinter dem Tabellenführer, was erstmal nach einer Mission Aufstieg klingt. Aber wenn man sich mal die Tabelle anguckt, und das wisst ihr alle, es ist super eng vorn drin, findet man unseren Verein erst auf Platz 8. Das heißt, wenn man mal davon ausgeht, 7 andere Vereine haben aktuell bessere Aufstiegschancen für uns. Trotzdem ist alles noch super eng und wie es dazu zustande kam, ob wir immer noch Richtung Aufstieg gucken oder uns eher als etablierten Mittelfeldverein sehen, das werden wir uns heute angucken. Wir gucken uns die Spiele an und wir gucken uns die kommenden Spiele an und wir haben auch noch so einen kleinen Ausblick dann auch, inklusive einem Helge der Woche, den ihr heute wieder mitbekommen werdet. Gut, wir fangen an, wir gehen rein, wir gehen wieder zurück zu dem letzten Spiel, was wir uns noch nicht angeschaut haben und zwar beginnen wir mit dem Spiel in Mannheim, was wir, finde ich, relativ chancenlos mit 3:0 verloren haben. Habt ihr noch daran Erinnerungen? Ist jetzt schon ein Stück her, Tobias und Martin.
Also ich glaube, wenn ich jetzt so recht dran denke, ich glaube, dieses Mannheim-Spiel, das war ja dieses Freitagabendspiel, das hatte ich ja, ich glaube, das hatte ich relativ gut verdrängt, weil ich nämlich gar nicht mal alles so sehen konnte. Ich weiß noch, ich bin extra für dieses Spiel, habe ich extra hingemacht, um von Halle nach Leipzig zu kommen, um dann schnell dieses Spiel zu sehen. War dann aber, glaube ich, schon, als ich zu Hause war, schon vollkommen frustriert, weil ich glaube, dieser Terence Boyd hatte ja in der 32. Minute ja, glaube ich, schon getroffen. Und habe mir dann schon gedacht, Mensch, in der zweiten Halbzeit wird das ja bestimmt besser werden. Es ist aber nicht besser geworden.
Also ich glaube, mit Aue in der zweiten Halbzeit.
Ja, genau. Und deswegen war ich dann teilweise nach dem 3:0 von diesem Okpala, glaube ich, so frustriert, dass ich dann einfach ausgemacht habe und mir eigentlich gar nicht mal so die Interviews danach angehört habe, obwohl mir das mittlerweile echt Spaß macht, mir diese Interviews mir anzugucken und zu hören vor allen Dingen.
Gerade weil ihr ja jetzt ja auch unter die Journalisten gegangen seid, werden wir gleich dann noch wieder das unter Beweis gestellt bekommen, denn ihr habt wieder Interviews mitgebracht aus dem Spiel gegen Saarbrücken. Ja, vollkommen chancenlos, ideenlos. Ich glaube, 2 Spiele vorher hatte man ja schon in Köln relativ klar verloren, ohne große Chancen, jetzt wieder. Wenn man sich die Aufstellung anguckt, Luna hat gefehlt, gelb-rot gesperrt im Mittelfeld und was, glaube ich, immer bei uns in dieser Saison ein großer Punkt ist, Marcel Bär hat vorn gefehlt, verletzt, dafür hat Ricky Bornstein zum ersten Mal vorn gespielt von Anfang an. Ist das der Grund, weswegen wir da kein Land gesehen haben, Martin, für dich?
Ich kann mich an das Spiel nicht erinnern, ist vielleicht aber auch gut so, oder?
Das ist richtig. 4 war nichts, ja, groß war für uns nicht zu holen. Schade halt für die ganzen Mitgereisten. Ne? Der Block dann wieder Freitagabend war wieder relativ voll. Wahrscheinlich dort in der Ecke oder gerade zu Baden-Württemberg sicherlich auch einige, die da wohnen. Aber sicherlich auch eine große Menge, die dann aus dem Erzgebirge extra hingefahren sind und dann wirklich so einen kraftlosen Auftritt zu sehen. Das ist ernüchternd, ja, gerade weil man wirklich da ohne große Chancen blieb. Das heißt, wir haken es gleich ab und gehen weiter?
Auf jeden Fall.
Super. Viel besser wird's nicht. Wir kommen wieder zurück ins Erzgebirge und haben den Spieltag unter der Woche gegen Cottbus jetzt auf dem Plan. Endstand 1:3 für uns, gegen uns natürlich, was dann die 4. Niederlage in Folge war. Ich glaube, von uns war keiner vor Ort. In der Woche ist es ja für uns alle dann schwierig, dort vor Ort zu sein und was ich fand, schon mal ein komplett anderes Spiel wie gegen Mannheim. Es war so ein One-and-Gun-Fußball, also so ein, es wird viel gelaufen, es wird viel geschossen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatte jedes Team 5, 6 gute Chancen, irgendwie in Führung zu gehen. Am Ende gehen wir mit einem 1:1 in die Halbzeit. Ja, und jeder, Tobias, sicherlich du auch wieder, hat eine bessere zweite Hälfte dann gehofft, wo dann aber gar nichts mehr ging. Kannst du das irgendwie erklären, wieso das Aue jetzt regelmäßig so passiert?
Ja, ich habe mich das ja auch schon jetzt schon mehrfach gefragt und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, vielleicht auch an Pavel Dotschews Spielphilosophie. Also der einfach sagt, okay, wenn wir in Führung liegen oder wenn wir einen Punkt haben, dann gehen sie in so eine Art Verwaltungsmodus. Also das hat er ja gestern auch, hat er auch gestern sehr gut erklärt, auch in der Pressekonferenz. Und zwar, dass er dann sagt, okay, dass sie dann eher so in diesen Modus gehen, dass man versucht, das zu halten, dass man versucht, das so ein bisschen zu verwalten. Und hinzu kommt, dass meine ganz, ganz persönliche These ist, also dass wir einerseits relativ wenig Spieler haben, um gut nachzusetzen. Das heißt uns, dass uns ja auch in der Breite so ein bisschen dass auch die Qualität fehlt. Und zum anderen, dass es vor allen Dingen aber auch so ist, dass der Gegner sich wesentlich besser auf uns einstellt. Also das heißt, der Gegner stellt sich taktisch einfach besser auf uns ein und kann dadurch natürlich irgendwie auch die Räume finden. Und das Dritte ist, wir haben natürlich auch einen relativ laufintensiven Fußball zu spielen, mit unserem Umschaltspiel, was, glaube ich, dazu führt, dass vielleicht auch die Spieler früher oder später platt sind.
Das heißt, zusammengefasst, zu wenig Auswechsel oder zu wenig gute Auswechselspieler, zu laufintensives Spiel und taktisch ist Pavel mit dem Team reglementiert. Das waren die drei Sachen, Tobias. Martin, welche wählst du aus? Was ist für dich die Ursache?
Also das Cottbus-Spiel ist doch ein gutes Beispiel, dass der Spielstil dazu führt, dass man, ja, man kann halt gewinnen mit der gleichen Leistung, aber auch verlieren. Also so, ich fand jetzt die Leistung nicht so schlecht und das ist das nächste Heimspiel, was halt doof verloren wird. Aber ich möchte euch nochmal an den Spielverlauf erinnern. Das war ja 81. Minute und 94. Minute, also zieht mal ein Tor ab. Das ist eine ganz knappe Heimniederlage am Ende. Und ja, das von der Leistung her war es natürlich jetzt nicht gut. Aber ja, was ich noch viel eklatanter finde, ist, dass man halt von der Leistung von 3-4 Spielern abhängig ist. Das ist schon krass. Und ja, Marcel Bär war ja auch nicht in dem Spiel von Anfang an, sondern wurde ja eingewechselt am Ende noch. Und ja, wenn halt Bär nicht da ist, wenn Tashi nicht da ist, wenn Stefaniak nicht da ist, vorne wird es dann halt eng. So, also ich glaube, Tobi hat es gestern auch nochmal gesagt, als dann Marcel Bär raus ist für Bornschein, dann ist es, als ob du mit einem Stürmer weniger spielst. Also das ist, die Qualität fehlt am Ende, glaube ich. Und also die Qualität in der Breite fehlt. Und ich glaube, ja, das ist ja die grundsätzliche Diskussion, die muss man jetzt bei dem Spiel natürlich auch wieder führen, dass der Verein halt total ausrechenbar ist, wie er spielt. Das ist natürlich das Gute und das Schlechte an Pavel Dortchev. Man weiß genau, was man hat. Aber der Gegner weiß halt auch was, wie Pavel Dortchev spielt. Da muss er sich ja nur ein Spiel für angucken, weil es eigentlich immer die gleiche Idee ist am Ende.
Und es kommen ja jetzt erst noch die Spiele, die wir besprechen wollen, gegen Stuttgart und Saarbrücken. Und da lässt sich's ja weiterführen, ja, wo wir gegen Stuttgart und gegen Saarbrücken in den ersten 15 Minuten, 20 Minuten halt ein Tor machen und danach das Fußballspielen einstellen. Und glaube ich, Saarbrücken konnte man das jetzt gut sehen, dass sie sich am Anfang halt doch relativ weit hinten reindrängen lassen haben oder vielleicht auch das genauso wollten, weil sie halt wussten, okay, wenn wir den ersten Sprung von Aue irgendwie überstanden haben, gut, durch eine gute Defensive, dann haben wir 60 Minuten Zeit oder 45 Minuten Zeit, um die halt auseinanderzunehmen, wie es halt dann viele Mannschaften vor uns dann auch schon geschafft haben oder vor ihnen geschafft haben. Gegen Cottbus ist es halt dann auch wieder so passiert, dass wir am Ende halt, und das heißt nicht am Ende, die letzten 15 Minuten irgendwie nichts mehr gepacken haben, sondern auch die zweite Halbzeit war ja schon, muss man aber trotzdem auch sagen, ja echt schlecht, weil wir da halt auch wenig Chancen irgendwie kreiert haben. Das Besondere an dem Spiel, was ich noch mit euch nochmal besprechen möchte, ist, es gab ja eine besondere Aufstellung. Boris Tashi ist ja vorn in den Sturm gewechselt. Also Ricky Bornschein hat man dann wieder auf die Bank gesetzt und hat es dann mit Boris im Sturm probiert. Und Mika Clausen ist dann auf die 10 gerückt, was ja dann dieses doch komplett andere Spiel wieder mit sich gebracht hat als gegen Mannheim, weil man nämlich auf einmal Chancen kreiert hat, nur halt kein Tor gemacht hat. Und was seit dem Spiel auch noch jetzt fix sich in der Aufstellung gebildet hat, ist, dass Kilian Jakob mit ins offensive Mittelfeld gezogen wurde, also entweder rechts außen oder links außen, wechselt sich da mit Stefaniak entsprechend ab. Wie seht ihr den Clou, Rosenlöcher wieder hinten links und Jakob vorzuziehen? Hat das schon was gebracht?
Also ich finde schon, weil man ja auch sagen muss, dass Jakob, ich finde ja offensiv ja, also wie gesagt, Rosenlöcher und Jakob, die ja generell eigentlich eine gute Saison spielen bisher, weil einfach vor dem Hintergrund, dass natürlich ein Kjaer Jakob gute Flanken schlagen kann, dass der schnell ist, dass der gute Laufwege hat. Also der bringt dann in dieses Spiel nochmal ein bisschen mehr Tiefe auch rein.
Hat mir auch gut gefallen, Kilian Jakob, auch immer in den Spielen. Ich mag ihn ja sowieso von seinem Spielstil. Ist eher unaufgeregt. Natürlich hat er auch ab und zu mal so ein paar Fehler drin, aber dafür spielt er halt auch dritte Liga, nicht erste Liga. Aber auch einer, der kämpft, der die Linie hoch und runter rennen kann, der gute Flanken machen kann, der, glaube ich, auch super Freistöße schießen kann. Gefällt mir auch gut, ihn da vorzuziehen, gerade wenn halt die Alternativen, wie es Saric, Seitz oder vielleicht auch Mika Klaßen jetzt entweder gerade nicht performen oder vielleicht auch mal, weil sie noch jung dabei sind, einfach eine Pause brauchen. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Martin, nochmal abhängig so von Einzelspielern. Hast da Boris Tashi mit angesprochen. Ich komme nicht drum rum, auch ihn wieder mal anzusprechen. Habe mir ihn jetzt in den letzten Spielen immer mal intensiver angeguckt. Ist aktuell mit einer der schlechtesten Notenspieler. Also wenn man sich die Kicker-Noten anguckt, also glaube ich auf Platz 13 oder 14 von uns allen. Und ich finde, er ist echt auch gerade in einem Loch drin und hat, glaube ich, gerade nicht so seine beste Fußballzeit. Ist, sagen wir mal, er ackert, aber es kommt wenig bei rum. Wie viele Ballverluste nach vorn auch, die Chancen, die er sich dann vielleicht herausarbeitet, werden dann irgendwie vergeben. Auch an dieser Stürmerposition ist da ihm wenig bis nichts gelungen und auch dann jetzt in den kommenden Spielen Stuttgart und Saarbrücken. Kam da wenig und deswegen verwundert es mich echt auch, weiß nicht, wie ihr das seht, wenn Dotschev auch regelmäßig rotiert, auch in den englischen Wochen. In Boris Tashi hat halt regelmäßig durchgespielt, so, und das will ich halt echt auch mal zur Frage stellen, ob das denn auch so sinnvoll ist, jemanden da drin zu haben, der gerade auch in so einem spielerischen Loch ist. Ist es jetzt was, wo ich hier so ein Bias gegen Boris hab, oder wie seht ihr gerade Boris Taschis Rolle bei uns im Verein?
Na, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, der sicherlich von Pavel Dotschev auch geschätzt wird, dass ja Boris Tashi einfach ein sicherlich sehr erfahrener Spieler ist und natürlich einfach auch eine unglaubliche Präsenz, aber er bringt natürlich eine gewisse Präsenz auf dem Platz auch mit und dass er da vielleicht auch als Führungsspieler mit vorangehen kann. So, und ich glaube so ein bisschen, dass ich habe ja schon immer gesagt, dass eigentlich Boris Tashi so rein von seiner Physis eigentlich ein ungewöhnlicher Zehner ist, weil der ist groß, der ist robust. Also eigentlich ist er ja so marketypischer Stoßstürmer, aber bringt natürlich eine gewisse Spielintelligenz auch mit. Allerdings kommt hinzu, dass er verhältnismäßig langsam ist. Na? Und das ist so, also wie gesagt, die Frage ist halt, vielleicht sieht Pavel Dotschev da nicht wirklich eine Alternative zu ihm. Das kann natürlich sein. Oder vielleicht wird er einfach auch als Führungsfigur immer wieder aufgestellt.
Was ich gelten lasse, ist sozusagen auch die fehlenden Alternativen. Trotzdem, wenn natürlich auch da wird durchgewechselt wird in den englischen Wochen und auch gerade das Spiel gegen Cottbus ja gezeigt hat, dass Mika Klaßen da auf der 10 auch ein gutes Spiel machen kann. Klar, die Chancen wurden nicht verwertet, aber sagen wir mal, ein komplett anderer Spielablauf, ein Spielaufbau im Vergleich zu dem Mannheim-Spiel mit Mika da auf der 10 und Jakob und Stefaniak da links und rechts außen. Also ich würde es ganz gern echt auch mal mit Marcel Bär davon ausprobieren, wenn dann Mika Klaßen mal auf dieser 10 spielt oder einfach auch mal ein anderer auf der 10 spielt und man vielleicht auch mal Boris eine Pause gönnt, weil wie gesagt, die englischen Wochen, die hat er jetzt durchgespielt. Ja? Das ist einer, der die meisten nach Martin Mende die meisten Minuten irgendwie hat. Und ihm da vielleicht mal eine Pause zu gönnen, um vielleicht auch mal einen anderen Spielstil einfach mal auszuprobieren. Gegen Cottbus hat es, finde ich, gerade in der ersten Halbzeit gut funktioniert, wobei wir da hinten relativ offen waren. Deswegen kleiner Impuls, wenn ihr mal wieder da vor Ort seid, vielleicht Pavel mal mitgeben. Gehen wir weiter. Cottbus wieder verloren, vierte Niederlage in Serie. Es wurde schon.
Ich wollte noch eine Sache erwähnen beim Spiel.
Ja.
15. Jubiläum, 15 Jahre Jubiläum von Fiuluvaspor. Habt ihr vielleicht ja gesehen, gehabt eine große Choreo.
Stimmt.
Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite oder auch von eurer Seite wahrscheinlich.
Absolut.
Über 10.000 Zuschauer an einem Wochentag. Auch richtig gute Zahl. Ja.
umso ärgerlicher, dass du dann auch da hinten halt dann als Verlierer vom Platz gehst, gerade auch gegen Energie. Wobei man da auch sagen muss, vielleicht als letzten Satz zu dem Spiel, Energie macht es halt echt dieses Jahr super gut. Ne? Die sind jetzt auch nicht umsonst auf Platz 1, haben natürlich so einen Lauf irgendwie aus der vierten Liga wahrscheinlich ja mitgenommen. Andere Aufsteiger tun sich da schwerer oder viel schwerer. Aber was die gerade für ein Fußball spielen, auch gerade mit dem Thiele und Zikerci, glaube ich, heißt der, davon drin, das ist schon richtig gut. Und nicht nur gegen Aue haben sie gewonnen, sondern halt auch viele andere Spiele. Jetzt gegen Essen dann nochmal einen Dämpfer bekommen. Aber auch da haben sie nicht so gespielt, wie jetzt das 4-0 sich irgendwie auf dem Blatt Papier lesen lässt. Also Cottbus hat auch echt ein starkes Team, scheinbar. Okay, wir sind dann mit unserem starken Team nach Stuttgart gefahren, um dann die Siegesserie zu beginnen oder die Niederlagenserie erstmal zu beenden. Was uns auch gelungen ist, mit einem 1-0 Auswärtssieg, Marcel Bär wieder in der ersten Viertelstunde oder nach 16 Minuten mit dem 1-0, mit einem schönen Konter über Stefaniak machen wir dann das 1-0. Und auch dann stellen wir wieder das Fußballspielen ein und können froh sein, dass wir halt an dem Tag mit Stuttgart 2 einen Gegner hatten, die dann nicht wirklich viel uns in Schwierigkeiten dann gebracht haben. Und mit Glück und Verstand haben wir dann den Auswärtssieg aus Groß-Asbach dann mit ins Erzgebirge geholt. Mögt ihr dazu noch was sagen? Ist dazu euch noch was hängen geblieben?
Ich würde dazu noch sagen, wir haben da ja keine gute Erinnerung an das Ding. Also weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, nach dem letzten Aufstieg, das war ein katastrophales Spiel, das wir bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach da gemacht haben. Und ja, also eigentlich mal schön, dass dieser Fluch von dem Platz da jetzt überwunden ist, finde ich, so als Statement. Und was ich richtig stark finde, auch um die beschissene Uhrzeit, richtig voller Gästeblock. Ja. Ich denke mal, von den 1500 Zuschauern bestimmt die Hälfte Gästefans.
Also kann man dann schon fast von einem Heimspiel sprechen. Und dann war es im Zweifel mir auch ganz egal, wie wir da gewonnen haben. Wir haben es dann irgendwie über die Runden gebracht. Schön auch für Martin Mendel und seine Abwehrreihe mal wieder zu Null zu spielen. Und keiner spricht dann erstmal mehr über die Niederlagenserie, sondern der Blick ging dann wieder nach oben. Und wir haben mal wieder einen Sieg geholt.
Genau, also was eigentlich spannend ist, dass hier Pavel Dotschow tatsächlich mit der Aufstellung gewechselt hat. Also von daher, das hat er sich ja schon davor auch angedeutet, nämlich schon seit dem Cottbus-Spiel, nämlich Tim Hoffmann draußen sitzt. Und was mich ja echt wundert, weil ich ja schon fand, dass er eigentlich insgesamt gesehen bisher eine starke Saison gespielt hat und dass aber auch in diesem Spiel einfach auch ein Kenza wieder reingerutscht ist. Also und vor allen Dingen aber auch und auch dass Majeczak reingerutscht ist in die Innenverteidigung, was ich ja eigentlich mal ganz ganz spannend finde, weil das ja wirklich auch ganz andere Spielertypen auch sind. Deswegen und das, was ja auch so ein bisschen für mich dann auch ein bisschen auffällig war, ist, dass auch in dieser Saison auch der Ali Lune natürlich eine richtig, richtig starke Performance einfach auch abgibt, was man am Anfang gar nicht so gedacht hätte, aber dass er tatsächlich so ein echter Abwehrstabilisator geworden ist.
Mhm. Also Steffen Kanzer, muss man sagen, ist reingerutscht, weil sich Anthony Barilla ja verletzt hatte und jetzt gegen Saarbrücken ja auch immer noch verletzt war, hat ja aber das Spiel, glaube ich, vorher auch schon mitgespielt und ja, du hast gesagt, statt Tim Hoffmann ist dann Majeczak nach hinten gerückt und hat dann die Innenverteidigerrolle, glaube ich, gegen Stuttgart dann auch mit ausgeführt. Ja, und dann ja auch erstmal erfolgreich mit dem Spiel zu Null. Ja, also man sieht, Pavel wechselt, Pavel rotiert. Ob das jetzt immer auf den richtigen Positionen passiert, das muss jetzt dann jeder für sich entscheiden. Ali Lune kann ich aber auch nur bestätigen. Tobias, gefällt mir echt wirklich immer besser, wobei es auch am Anfang, also klar, mit wenig Erwartungen ist er bei uns gestartet, jedenfalls in meiner Welt. Und hat die mehr als erfüllt. Ich fand ihn tatsächlich auch, da kommen wir zu dem Spiel gegen Saarbrücken, jetzt am Wochenende den besten Auer, also was er hinten abgelaufen hat, abgegrätscht hat, gutes Stellungsspiel, gute Spieleröffnung nach vorn, war super. Er hat ein so grobes Ding gehabt, so kurz vor Schluss, wenn ihr euch daran erinnert, wo er irgendwie im Mittelfeld an der Mittellinie irgendwie blöd den Ball verliert und dann rennen wir in so eine 3-gegen-2 Situation, die war aber dann trotzdem gut wegverteidigt bekommen. Aber trotzdem, Ali Lune finde ich da auf dieser Sechserposition aktuell tatsächlich auch viel präsenter als ein Minis Pepic aktuell. Wie seht ihr das? Also Tobias, du hast schon deine Lobhudelei abgesprochen. Martin, siehst du es genauso?
Ja, der macht einen guten Job. Also ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn man die Vorbereitung nicht gemacht hat, dann ja, verspätet zum Verein dazu kommt. Ist, glaube ich, auch sich nicht so ganz einfach, sich in so ein Mannschaftsgefüge jetzt einzuleben. Und ich würde ja auch mal sagen, dass Aues Stärke Anfang der Saison auch war, dass man schon eingespielt ist oder relativ wenig Neuzugänge hatte.
Mhm. Ja. Ja, und er hat es geschafft, sich da durchzusetzen.
Ja, und ich glaube so ein bisschen, aber da können wir ja gleich beim Saarbrücken-Spiel nochmal so dazu kommen. Einfach zu sagen, dass Mirnes Pepic ja eigentlich nie so wirklich der verteidigende defensive Mittelfeldspieler war, sondern eigentlich eher so der kreative, der kleine Quirlige. Also von daher geht, aber dazu, da können wir ja gleich im Saarbrücken-Spiel dazu noch was sagen.
Genau, und da sind wir auch schon voll dabei. Aue Saarbrücken bei Magenta wurde es mit so als Topspiel verkauft, weil jetzt irgendwie dritter, vierter war, glaube ich, Saarbrücken vor dem Spieltag, wir irgendwie auf Platz 7 und 8. Ja, und am Ende gehen wir mit einem 1:1, ich glaube auch leistungsgerecht heraus, aber es ist ja doch eine ganze Menge passiert in dem Spiel und ihr wart auch noch vor Ort und ja, berichtet doch so mal von eurem Tag, wie es so insgesamt war, wie ihr das Spiel gesehen habt und ja, wie ihr so die Aufregersituation denn von eurer Pressetribüne aus gesehen habt. Martin?
Ja, wir sind relativ früh da gewesen, schon um 12, da war super wenig los, das fand ich schon sehr, sehr überraschend. Wir mussten dann mit dem Ordner kurz unterhalten. Ja, der meinte dann, ja, heute fünfte 5.000 im Vorverkauf. Es waren dann am Ende noch ja, über 7.000, aber es war schon eher wenig los. Gästeblock voll, würde ich auch mal sagen. Habt ihr die Choreo gesehen mit Ostfrankreich? Da gab es irgendwie so ein Motto-Schal, den sie dann alle hatten. Ganz, ganz lustig.
Obwohl, also ich fand es nicht voll, also es war schon einiges an Platz noch drin, aber trotzdem für die Entfernung halt schon ein guter Mob, der da mitgekommen ist.
Ja, und ja, was heißt von unserer Tribüne, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht mehr und nicht weniger gesehen, aber ich würde mal sagen, die Schiris haben, glaube ich, an dem Tag alles falsch gemacht, was man falsch machen kann und keiner hat die auch groß verteidigt und das ist dann schon... Ja. Interessant, aber ich glaube, wir sollten da gar nicht so viel jetzt drüber sprechen, weil wir da auch in den Interviews, glaube ich, sehr interessante Statements zu haben.
Mhm. Ja, ihr habt wieder hinter den Kulissen dann nach dem Spiel Interviews geführt mit Pavel Dotschev, unserem Cheftrainer und unserem Sportdirektor und Geschäftsführer Matze Heidrich. Müsst ihr sagen, an welcher Stelle es dann gut passt? Wollen wir erstmal auf die Spielsituation kurz gucken?
Das können wir natürlich gerne tun, ja. Also Kollegen, muss man sagen, dass ich fand ja, ich habe ja das Spiel ja sehr, sehr genau verfolgt auf der Pressetribüne. Also ich finde durchaus, ist es tatsächlich nochmal so ein bisschen tatsächlich was anderes, auch mal auf der Pressetribüne zu sitzen, weil du kannst eigentlich gar nicht besser sitzen als auf dieser Pressetribüne, weil du wirklich alles ganz, ganz genau siehst. Du sitzt schön weit oben und also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gut finde oder ob ich das irgendwie schlecht finde, weil wenn man natürlich so direkt so in der Kurve steht oder irgendwie direkt auf der Tribüne steht mit den anderen Fans, das ist natürlich nochmal eine andere Stimmung. Da wirst du halt auch nochmal ganz anders irgendwie mitgenommen und irgendwie mitgerissen. Und wenn man da so, wenn man so auf dieser Pressetribüne sitzt, man ist da ja auch so ein bisschen auch abgeschnitten, weil du kannst ja, es gibt ja auch diesen speziellen Presseaufgang. Das heißt, also du gibst so einen speziellen Aufgang für Journalisten und du gehst dann hoch und also es ist schon, also es hat so ein bisschen so sein Für und Wider. Also von dahingehend. Und ich fand, dass wir die ersten 20 Minuten waren wir einfach super unterwegs. Also ich finde, da waren wir auch deutlich feldüberlegen, hatten ja, glaube ich, auch schon in den ersten drei, vier Minuten unsere erste Chance durch Rosenlöcher. Dann hatten wir ja in der 12. Minute ja fast das Eigentor nach dieser Ecke. Dann trifft ja leider Boris Tasci in der 18. Minute ja bloß das Aluminium und tatsächlich, aber noch in derselben Minute kann uns ja der Marcel Bär einfach wirklich nochmal einfach durch diesen wunderbaren Kopfball einfach auch nochmal belohnen. Und dann ist aber Aue halt wieder in den sogenannten Verwaltermodus gegangen. Und das hatte sich ja auch schon ab der 30. Minute, dass halt nach vorne unbedingt immer weniger gekommen ist. Und ja, es gab natürlich wieder ganz viele strittige Situationen, auch schon in der ersten Halbzeit, wo Calogero Rizzuto da das Bein stehen lässt gegen Stefanik. Ich glaube, das war schon in der vierten Minute. Oder wo einfach auch Martin Mennel leider sehr, sehr unsanft den Stehle umnietet. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Szene gesehen habt bei Magenta. Also das ist sicherlich keine, das ist sicherlich keine keine Absicht gewesen, aber irgendwie Stehle kommt angeflogen, Martin Mennel kommt auch angeflogen, glaube ich, mit beiden Fäusten voran und haut den Stehle dann um, der dann auch wirklich auch erstmal eine ganze Zeit lang bewusstlos gewesen, also nicht bewusstlos, aber er war zumindest K.O.
Er wurde behandelt, musste auch ausgewechselt werden, ne, durch die Aktion.
Er wurde genau, übrigens vom Mannschaftsarzt von Aue behandelt.
Ja.
Genau.
Aber wenn wir jetzt nochmal so die Situation nochmal auseinandernehmen und können ja ganz kurz sagen, meine These, mal gucken, was ihr dazu sagt, zum Glück haben wir den Elfmeter in der vierten Minute nicht bekommen, weil stellt euch mal vor, wir hätten den getroffen, dann hätten wir nicht erst ab der 20. Minute in den Verwaltermodus gestellt, sondern schon ab der 5. Minute und Saarbrücken hätte einfach eine Viertelstunde mehr Zeit gehabt, das Ganze aufzuholen. Trotzdem natürlich jetzt Spaß beiseite, für mich ein klarer Elfmeter. Ich gehe mal aus von euch genauso. Und auch die Situation, ja. Martin Mennel gegen den Saarbrücker ist ein Elfmeter.
Der haut ihn noch richtig um.
Ja, und die andere Situation kann man auch im Fernsehen jetzt nicht so richtig mega deutlich sehen, aber Tendenz auch tatsächlich eher Richtung Elfmeter. Das war die Aktion von Kanza im eigenen Strafraum gegen den Saarbrücker Spieler. Ja, wahrscheinlich dann auch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, dass wir da halt, dass keiner einen Elfmeter gekriegt hat, umso schlimmer natürlich so eine Schiri-Leistung insgesamt. Aber ich glaube, alles drei klare Elfmeter, worüber wir nicht diskutieren. Wir machen es 1-0 und ja, gehen in die zweite Halbzeit und ja, bekommen den Ausgleich und dann ist es, glaube ich, ein Spiel, was hin und her geht, wobei auch da die besseren Spielanteile dann tatsächlich auch in der zweiten Halbzeit Saarbrücken hatte. Das Tor, was dann fällt in der 80. Minute, ich glaube, da kann man schon etwas mehr drüber streiten. Wie ist da eure Meinung dazu, wenn ihr es vielleicht auch jetzt nochmal am Fernsehen gesehen habt?
Also auch das Tor war, also dieses Tor war irregulär, also grundsätzlich gesehen, Martin Mennel wird da ja auch klar angegangen in der Situation. Es hätte aus meiner Sicht auch abgepfiffen werden müssen.
Findest du es genauso, Martin?
Ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich fand, im Stadion habe ich da ehrlicherweise nichts gesehen. Das ist so ein typisches Reingestochere, wie man halt den Ausgleich kassiert. Also man hat ja jedes Spiel diese Erwartung eigentlich, ne?
Ja, es kommt halt die Flanke von außen und dieser großgewachsene Saarbrückener Stürmer, der halt auch mindestens ein Kopf größer ist als Martin Mennel, kommt gemeinsam zeitgleich mit Martin Mennel an den Ball, Martin halt mit beiden Händen und der Stürmer mit dem Kopf. Ja, jetzt mit einer gewissen neutralen Brille, wenn ich die Aue-Brille absetze, war es für mich auch ein reguläres Tor tatsächlich, weil er hat halt den Ball nicht fest, ne? Und man kann sich natürlich jetzt Standbilder angucken und dann sieht es im Zweifel so aus, wie wenn Martin Mennel beide Hände am Ball hat. Aber wenn man es in der realen Zeit so ablaufen lässt, dann ist das halt nicht der Fall so. Und das heißt, für mich war der Ball frei. Und es gibt auch keine Torwartbehinderung im 5-Meter-Raum mehr, wenn es halt kein Foul ist. Und für mich gehen die halt beide hoch. Und für mich ist es, um es mal so deutlich zu sagen, einfach auch ein Torwartfehler von Martin Mennel, den man ihm auch mal zugestehen muss. Er hat genug Punkte für uns geholt. Aber wenn man in so einer Situation bis knapp vorn im Heimspiel, 10 Minuten vor Schluss, und es kommt so eine blöde Flanke halt rein, wo du halt nicht genau weißt, wie du hingehen sollst, ob jetzt mit der Faust oder mit beiden Händen. Und du weißt halt, der Gegner hat da so einen großgewachsenen Stürmer von drin, den ich im Augenwinkel auch noch auf mich zukommen sehe. Ja, dann nehme ich halt mal die Faust und hau halt das Ding irgendwo hin, weil ich halt einfach im Zweifel Angst habe, dass ich vielleicht nicht als Erster an den Ball komme oder halt genau sowas passiert, wie es jetzt passiert ist. War meiner Meinung nach einfach die falsche Entscheidung, die Martin hier getroffen hat. Und wir dann halt den Ausgleich 10 Minuten vor Schluss kriegen. So würde ich jetzt die Szene interpretieren.
Ich würde aber auch sagen, dass die Tatsache, dass das in der Nachbesprechung keine große Rolle gespielt hat, zeigt ja auch, dass der Verein da jetzt keinen Fass aufmachen will und darüber diskutieren will, dass der Gegentreffer irregulär ist. Also das, finde ich, müssen wir jetzt auch mal festhalten, dass diese Diskussion halt müßig ist. Also was bringt uns das? Wir können immer sagen, in einer perfekten Welt passieren keine Fehler und wir gewinnen das Spiel. Das wäre aber auch unverdient gewesen. So.
Absolut, genau. Und das war halt... es war halt nicht verdient, dass wir da irgendwie 3 Punkte hätten mitnehmen sollen. Auf der anderen Seite ist halt Fußball jetzt auch kein Sport, wo immer der Bessere dann einfach gewinnt und die Punkte holt. Und wir hätten es halt schon gerne auch mitgenommen. Aber gut, am Ende war es halt der eine Punkt. Man muss sagen, auch dann im Zweifel ein gewonnener Punkt, wenn man sieht, dass Saarbrücken die beste Auswärtsmannschaft bisher war. Und die halt schon viele Auswärtssiege geholt haben, bei uns halt dann auch nur den einen Punkt. Deswegen, glaube ich, kann man unterm Strich mit einem zufrieden sein. Mit der Schiri-Leistung sicherlich nicht, aber das gilt halt für Saarbrücken wie für uns. Ja, und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf eure O-Töne, die ihr hinter den Kulissen eingesammelt habt. Nehmt uns vielleicht dann nochmal so mit, wie läuft es da ab? Also nach dem Spiel geht ihr dann runter so in diesen Kabinentrakt oder seid ihr dann schon unten, wenn abgepfiffen ist? Wie ist so ein bisschen die zeitliche Abfolge?
Also es ist eben so, die Rechteverwerter haben ja Exklusivrechte. Also Magenta darf sich ja die Leute da aussuchen, die reden dann ja schon draußen. Mhm. Die MDR hat auch Exklusivrechte, auch wegen der Sportschau machen der Interviews. Die müssen ja dann auch für die Sportschau zum Beispiel den Gästetrainer interviewen oder so. Und dann, ja, wir sind dann so genau wie die schreibende Presse halt, ne, die sich dann auch noch was reindiktieren lassen. Die können dann halt gucken, wer kommt. Man kann natürlich auch mit dem Pressesprecher sprechen, kann man den und den haben. Also das ist dann immer das Bindeglied, die Person dann auch ranholt, wenn sie nicht sowieso da ist. Aber normalerweise ist es dann so, ja, wir werden wahrscheinlich mit Matthias Heidrich gleich anfangen. Der hat dann schon den Kollegen das Gleiche schon gesagt. Also so ist es halt. Aber man kann euch dann natürlich nochmal dann die eigenen Fragen stellen. Aber deshalb haben wir dann auch manchmal diese Bezugnamen drin. Das haben sie jetzt ja schon meinem Kollegen oder so gesagt, weil es hat natürlich dann jeder am liebsten selber. Und das ist aber direkt nach Abpfiff quasi. Also man kann da schon warten und gucken, wer kommt. Manche Leute haben auch keinen Bock, Interviews zu geben, sind schnell weg. Und ja, nach dem Spiel gibt es dann noch die große Pressekonferenz. Da kann auch jeder, der akkreditiert ist, dann seine Fragen stellen. Und ich würde aber sagen, das machen vor allen Dingen halt Gästemedien in Aue eher stärker als die heimischen Medien. Ich glaube auch die freie Presse, NDR und so, die haben sowieso einen guten Draht zum Verein. Die können dann auch mal vorher schon ihren O-Ton bekommen oder auch vorm Spieltag. Und ich glaube halt auch, ja, wir haben ja die Situation, wir haben ja jetzt nicht 10 Medien, die berichten, sondern es sind ja dann eher so 3, 4, die das regelmäßig machen.
Ja, cool. Also super, dass ihr das macht und da hinter den Kulissen seid und natürlich auch der Verein da offen ist und uns hier als, also steht ihr euch auch als Aue-Podcast vor oder muss man sich da vorstellen, von welchem Medium man ist oder geht es dann einfach los und man
kommt schnell rum? In der Mixzone eigentlich nicht, also kannst du machen, wie du willst, aber in der Pressekonferenz wird natürlich immer gefragt, welches Medium.
Ja.
Und deshalb weiß man dann natürlich auch, was ist jetzt ein Saarbrücker Medium oder so, das fragt.
Okay, cool. Das heißt, wir wollen jetzt in das Interview mit Matze Heidrich reinhören?
Ja.
Dann, let's go.
Matze Heidrich. Ja, hallo. Ich grüße Sie erstmal vom Aue-Podcast. Ich würde sagen, ein total verrücktes Spiel, oder? Was meinen Sie?
Naja, verrückt in der Form, dass es halt jetzt schon auch gut möglich gewesen wäre, das Spiel einfach dann 1-0 für uns über die Bühne zu bekommen. Haben wir leider nicht geschafft mit einer strittigen Szene. Ich glaube, es waren mehrere strittige Szenen auf beiden Seiten heute. Ich glaube, du darfst dann in der ersten Halbzeit mit Marvin Stefaniak schon nochmal einen Elfmeter bekommen. Den kriegst du leider nicht. Grundsätzlich wahrscheinlich ein leistungsgerechtes 1-1 gegen auch eine gute Mannschaft.
Ja, alles klar. Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, ihr Spieler, Mirnas Pepic, ist gerade hier vorbeigelaufen und hat gesagt, ey, so ein Scheiße, jede Woche das Gleiche. Wie könnte sich denn diesen Leistungsabfall immer in der zweiten Halbzeit erklären? Oder täuscht das jetzt aus meiner laienhaften Sicht?
Nee, ich glaube, der Mirnas hat sich eher über was anderes aufgeregt. Zumindest, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich glaube, wir haben halt dann nicht mehr so geschafft, um für Entlastung zu sorgen. Das ist richtig. Wir hatten kaum eine Torchance, zweite Halbzeit. Ein bisschen dann auch den Saarbrückern das Spielfeld überlassen. Hatten gehofft, dass man die ein oder andere Umschaltsituation noch einen Ticken besser ausspielen können, vielleicht noch mehr Torchancen kreieren, haben wir in der zweiten Halbzeit zu wenig geschafft. Und so war klar, der Druck wird größer, aber ohne, dass ich sage, da war jetzt permanent, dass Martin irgendwie agieren musste und die Bälle festhalten sollte, sondern es war halt am Ende aus meiner Sicht eine Situation, die du abpfeifen kannst.
Definitiv. Jetzt mal eine ganz diebische Frage noch zum Schluss. Für wen hat der Schiedsrichter schlechter gepfiffen heute?
Ich glaube, am Ende war es, ich glaube, geht keiner so ganz hundertprozentig zufrieden heute aus der Nummer raus. weil einfach dann auch in der Bewertung der Szenen man das Gefühl bekommt, dass er dann doch noch irgendwie die erste Halbzeit irgendwie gut machen wollte. Und das geht halt im Sport nicht. Du kannst halt nicht eine falsche Entscheidung mit einer falschen revidieren. Das funktioniert halt nicht. Und das ist halt echt ärgerlich dann heute.
Definitiv. Dann wünsche ich Ihnen ja trotzdem noch ein schönes Wochenende.
Ja, gleichfalls. Danke. Mach's gut. Ciao.
Ja, super. Das ist ja hier schon, wie wenn wir das schon immer machen, ne, Tobias? Super gut.
Ja, na, ich glaube, wenn man so einmal so in diesem Drive drin ist, dann macht das auch wirklich viel, viel Spaß. Also, und da ich ja generell gerne mit Leuten im Kontakt bin und ich sage ja auch jeden Tag mit irgendwelchen Leuten eben in Kontakt bin, kommt das dann irgendwie auch so ein bisschen von selber. Ich finde ja, dass Herr Matze Heidrich, der hat ja eine übelste Ausstrahlung. Also der ist zwar nicht sonderlich groß, aber das ist so, was hat der, der ist größer als ich, aber man merkt schon, das war mal so ein ganz eisenharter Verteidiger.
Da hat man schon ein bisschen Respekt dann auch selbst jetzt beim Interview, oder? Und nicht nur, weil er jetzt irgendwie Geschäftsführer ist und so. Ja, also super Interview und ja auch, sagen wir mal, vielleicht auch ja ein paar Fragen oder ein paar O-Töne, die man sonst bei anderen Medien nicht so bekommt. Super gut. Ihr habt auch noch Pavel Dotschev vors Mikrofon bekommen. Der ist doch sicherlich super beliebt, oder? An so Spieltagen. Aber hat sich auch mit zu euch gestellt?
Ja, wir mussten ihn nochmal ganz kurz zurückholen, weil er war ja schon auf dem Weg zur Pressekonferenz und hat ja sehr viele Interviews an dem Tag gegeben. Und für ihn ist es ja ziemlich doof gewesen, denn er hat, glaube ich, seine vierte gelbe Karte bekommen und muss ja das nächste Spiel ja praktisch zuschauen. Ja. Und aber so im Gespräch ist das eigentlich ein sehr sympathischer Mann.
Dann hören wir auch da mal rein.
Hi, wir sind vom Auer-Podcast und beobachten jetzt schon lange, lange die Spieler. Was denkst du, wer hat denn heute am meisten gelitten? Die Fans, du oder die Spieler?
Ich glaube, dass viele Leute haben gelitten heute durch das Ergebnis, weil wir haben, meine Meinung, haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben sehr viel investiert.
Ja.
Und dann haben wir wieder nicht geschafft, so richtig uns zu belohnen und zu befreien, obwohl das die Leistung so gut war. Und trotzdem fühlt sich für mich, trotz dieser guten Leistung, fühlt sich so ein bisschen an, als man irgendwas verloren hat. Mhm. Und das ist das momentan, dass bei uns viele Leute leiden. Nicht nur ich, auch die Spieler, auch die Fans. Und nichtsdestotrotz, wir können Kompliment aussprechen an die Mannschaft, wie sie sich heute präsentiert hat gegen sehr, sehr starke Mannschaft von Saarbrücken. Die Mannschaft von Saarbrücken hat letzte drei Spiele 7 Punkte geholt. Das ist formstark und das müssen wir auch respektieren.
Das denke ich auch. Aber wie kannst du dir das erklären, dass es manchmal in der zweiten Halbzeit eigentlich immer so einen Einbruch gibt, also so einen scheinbaren Einbruch?
Das ist meistens ist ja normal im Fußball, weil wenn wir in Führung sind und Gegner nichts mehr zu verlieren hat, die machen mehr nach vorne, wir verwalten ein bisschen mehr, weil das Unterbewusst ist ja so, wir wollen das Ergebnis halten. Und heute haben wir versucht, das nicht so zu machen, wie die Spiele davor waren. Ich bin der Meinung, dass wir richtig gut verteidigt haben und zweite Halbzeit haben uns letztendlich paar Minuten nur getrennt von dem Sieg und dann durch die Entscheidung, die für mich etwas schmackhaft ist, haben wir jetzt nur ein Unentschieden gespielt.
Ja, ich meine, heute wurden 4 Elfmeter nicht gegeben. Also ich glaube, der Schiedsrichter hat für beide Seiten schlecht gepfiffen.
Ja, ich glaube, er hat versucht, durch diese Entscheidung mit dem Gegentor, hat er versucht, die Fehler, die erste Halbzeit gemacht, sich damit zu revanchieren. Und das war nicht korrekt für mich.
Definitiv. Also, glaube ich, gerade beim 1:1 denken geht ja auch klar, irgendwie ein Foul an Martin Mendel, ja, glaube ich, auch voraus. Martin Mendel hätte, glaube ich, aber auch selber fliegen können für die Sache in der ersten Halbzeit, wo er den abräumt. Also, es war definitiv heute wieder mal ein Spiel, nichts für schwache Herzen.
Nee, also, ich habe hier oft spannende Spiele und heute war auch so ein Spiel.
Alles klar. Ich wünsche trotzdem ein schönes Wochenende.
Danke.
Ciao.
Schön.
Ciao. Also, mit Pavel bist du schon per Du, Tobias.
Ja. Ne. Ja.
Gut, also wirklich professionell, auch Pavel war ja on fire. Ne? Ich habe ihn ja bei Magenta gehört, auch danach. Und da war er ja sicherlich dann vor deinem Interview und hat dann, sagen wir, auch noch ein bisschen andere, klare, härtere Worte auch gewählt, auch bezüglich auch seiner jetzt drohenden Strafe dann eben im nächsten Spiel. Und er kam sicherlich on fire auch zu dir noch ans Mikro und mit deiner ersten Frage zauberst du ihm ein Lächeln aufs Gesicht, ne? Und bringst da nochmal jetzt einfach eine neue Wendung dann in das Gespräch mit rein. Super gut. Also ist doch super. Und auch da nochmal von ihm O-Töne hier im Podcast zu haben, ist doch große Klasse.
Sehr gut. Ich würde nochmal eine andere Aussage von ihm herausnehmen. Und zwar hat er auf der Pressekonferenz gesagt, ja, er weiß gar nicht, wie er mit dem Schiedsrichter umgehen soll. Wir sind hier nicht im Theater und dass das Spiel immer spannender wurde und im nächsten Spiel muss er halt auf die Tribüne. Das nervt und ärgert ihn. Er beleidigt niemand, schubst niemanden. Er ist ein fairer Mensch, versucht ein fairer Mensch zu sein und dennoch wird er für jede Geste bestraft. Also er fühlt sich dann ein bisschen zu Unrecht behandelt, auch vom Schiedsrichter. Und also ich finde dieses Theaterding, das ist mir sofort im Kopf hängen geblieben, meinte er auch so, ja, ob wir das nicht als Folgentitel nehmen können. Das passt einfach sowieso zu ihm und man kann sich das halt kaum vorstellen, dass er an der Seitenlinie da rumschimpft, so, weil er einfach so ein, so ein höflicher Mensch auch so ist im Umgang, ne? Also immer, wenn man ihn sieht, sagt er halt jedem Hallo und Foto, was weiß ich, in den Fans trifft, hat auch immer Zeit für Fans, also das ist ja schon sehr verwunderlich.
Ja, verwunderlich, nur die vier gelben Karten kommen dann wahrscheinlich ja nicht von irgendwo her, ne? Und das muss man dann halt auch sagen, wenn was hatte ich vorhin gesagt, 13 Spiele sind jetzt gemacht und vier gelbe Karten für einen Trainer, vielleicht reicht es dann doch auch mal, das ein oder andere Wort irgendwie im Halse stecken zu lassen und etwas weniger dann reinzubrüllen oder vielleicht auch den Linienrichter irgendwie weniger anzubrüllen. Denn ist es ja doch irgendwie doof, wenn der Cheftrainer dann bei Spielen einfach nicht auf der Trainerbank sitzt. Wahrscheinlich Jörg Emmerich wird dann das Team übernehmen im Spiel gegen Essen, oder? Das ist ja unser Chef-Co-Trainer. Ja.
Genau, das würde ich halt auch sagen. Also ich meine, selbst unser Torwarttrainer hat jetzt in der, glaube ich, vierten Minute, glaube ich, ja auch schon eine gelbe Karte gesehen.
Also ja, genau.
Ich hab noch gesehen, der Schiedsrichter fuchtelt ja ganz am Anfang irgendwie in der gelben Karte rum. Und mir war irgendwie halt auch nicht so ganz klar, wo diese gelbe Karte jetzt irgendwie hergekommen war.
Ja, es war halt, brauchen wir nicht anders zu sagen, der schlechteste Mann auf dem Platz war halt der Schiri. Und das würde jetzt im Nachgang sicherlich auch zu sich selbst so sagen, wenn er so die Situation sich nochmal anguckt. Ja, ich glaube aber abhaken, sich drüber aufregen, wie Martin sagt, hilft denen halt auch nichts. Punkteteilung, ich glaube, ärgerlicher wäre es für eine Seite, wenn sie hier als Verlierer vom Platz gehen. Das ist es doch in Ordnung, da mit einem Punkt Platz herunterzugehen.
Ist ja schon seine zweite Sperre jetzt von Dodgef. War ja schon mal nach dem MSV-Spiel im letzten Jahr gesperrt.
Ja.
Der Mann ist wenigstens on fire.
Ja. Naja, auch das hatte ich vorhin vergessen, das fehlt mir manchmal tatsächlich ein bisschen von der Mannschaft, ne? Also so dieser Verwalter-Modus bringt ja auch das so ein bisschen mit sich, dann sich so hinten reinzustellen, immer abzuwarten, immer lieber den Sicherheitspass zu machen. Also mir fehlt tatsächlich in der Mannschaft gerade so ein Leader, oder seht ihr den aktuell im Team, die da halt mal so ein bisschen Feuer reinbringen, ne? Und das muss jetzt auch keine aggressive Aktion gegen den Gegner sein, so, aber der so ein bisschen Leidenschaft dann halt aufs Spielfeld bringt, halt. Da sehe ich gerade keinen bei uns.
Naja, also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja, glaube ich, auch im ersten Interview auch schon gesagt, dass Miroslav Pepic in den Spielen, wo wir in der Mixzone waren, immer ganz schön angefressen war. Also
meistens zwei Spiele jetzt, aber gut.
Ja, also immerhin 100%, genau. Und also, dass ihn das schon ziemlich ärgert, was da passiert. Also vielleicht ist er einfach so als Typ, dass der einfach auch da vielleicht schnell frustriert ist. Aber es ist so, dass es ist, glaube ich, da muss man sich ja vielleicht auch fragen, vielleicht wünschen sich ja auch Teile der Mannschaft sich auch ein bisschen was anderes.
Ja. Schwierig. Also ich finde es auch ein Problem, dass der Kapitän halt Torwart ist, ne? So, damit ist er nicht überall auf dem Platz, sondern eigentlich immer hinten.
Ja, gut, aber man muss sich ja auch mal angucken. Zum Beispiel Oliver Kahn ist ja auch Captain gewesen, Manuel Neuer ist Captain gewesen. Also, das ist so ein bisschen, ich glaube, ich meine, zumindest kann man ja sagen, Martin Mendl hat das Spiel ja vor sich.
Ich glaube, du brauchst auch nicht eine Kapitänsbinde, um mit großer Leidenschaft und mit Feuer aufs Feld zu gehen. Und ich will jetzt nicht den Einsatz von unseren Spielern oder den Einsatz absprechen von den Spielern, Aber wirklich so diese Unterschiedsspieler, die halt wirklich hier vorangehen und dann auch mal Bälle fordern und auch mal ja einfach ein bisschen die Leidenschaft auf den Platz lassen, da sehe ich halt gerade keinen. Und vielleicht hat uns der jetzt auch schon in den letzten 1, 2, 3 Jahren irgendwo gefehlt. Das war im Zweifel früher Dimi Nazarov, das war immer so ein Heißblut, der dann immer auch ein bisschen die Fans mitgenommen hat durch seinen Einsatz, der ganz sicher nie alles richtig gemacht hat und auch wirklich schlechte Spiele gehabt hatte. Aber so ein Typ fehlt mir halt tatsächlich seit 1, 2 Jahren bei uns. Vielleicht, und sehe auch gerade keinen im Kader aktuell bei uns, aber vielleicht kristallisiert der sich dann noch. Okay, ihr habt aber noch ein Interview geführt und zwar mit einem ehemaligen Aue-Spieler, denn wie wir ja alle wissen, spielt in Saarbrücken der auch gebürtige Saarbrückner Kalicero Rizzuto, der einige chlorreiche Zweitliga-Jahre bei uns hier hingelegt hat und gehe ich mal von aus, auch immer noch gerne zurück ins Erzgebirge kommt. Hören wir doch da mal in das Interview mit Rizzi rein.
Ja, Kalicero Rizzuto, herzlich willkommen zurück vom Aue-Podcast. Ja, also ich habe das ja gerade schon mal beantwortet, aber wie war jetzt deine Rückkehr jetzt hier ins Erzgebirge? Du warst ja 6 Jahre hier.
Ja, ich war ja letztes Jahr auch schon mal hier, da habe ich sogar ein Tor gemacht.
Ja, ich erinnere mich.
Und wir haben da leider verloren, aber ich denke, heute war das ein ganz anderes Spiel. Wir haben zwar die ersten 20 Minuten nicht so gut gespielt, hatte Aue auch gute Chancen, aber ich denke, dann war es so ein zerfahrenes Spiel und ein umstrittenes Spiel mit Elfmetersituationen auf beiden Seiten.
Ja.
Und ansonsten denke ich, dass wir dem Punkt oder den 3 Punkten näher waren als Aue aufgrund der zweiten Halbzeit, weil wir da viel investiert haben, viele Chancen hatten und die Aue relativ wenig hatten. Ich glaube, bis auf einen Kopfball und vielleicht noch irgendeine andere Chance, denke ich, können wir mit dem Punkt sehr, sehr gut leben. Aue hat bestimmt versucht, die 3 Punkte zu verwalten. Von daher ist das ein positiver Punktgewinn für uns.
Was würdest du denn heute zur Schiedsrichterleistung sagen?
Wir haben das ja jede Woche in der dritten Liga. Man kann ihm nicht böse sein, er gibt ja sein Bestes. Er hat definitiv einige Fehlentscheidungen heute gehabt, sowohl auf unserer Seite als auch auf der Auer Seite. Einige Elfmeter nicht gegeben. Sich auch in der Halbzeit entschuldigt und seinen Fehler eingeräumt. Ich meine, dann kann man es ihm nicht übel nehmen, das ist dann halt der Sport.
Ja, das ist natürlich auch der Sport. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Saarbrücken steht da gerade richtig, richtig gut. Was denkst du, wo werdet ihr am Ende der Saison rauskommen?
Ja, das kann man so noch nicht sagen. Ist ja ein Marathon, kein Sprint. Ich denke, wenn wir diese Form so weiter behalten und konzentriert weiter so arbeiten und uns nie aufgeben, können wir es schon schaffen unter die Top 3.
Genau. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir eine gute Heimfahrt.
Danke.
Ciao.
Immer noch sympathischer Typ, der Rizzi. Und auch ein Umgang damit, einfach schlechte Schiri-Leistungen damit zu bewerten, im Sinne, naja, er hat halt sein Bestes gegeben. Ein gesunder Umgang auf jeden Fall.
Ich finde es vor allen Dingen interessant, dass er gesagt hat, dass der Schiri sich in der Halbzeit entschuldigt hat. Also da habe ich in anderen Statements noch nicht so mitbekommen. Das finde ich natürlich krass, aber es schließt natürlich auch an das an, was Matze Heidrich gesagt hat. Der Schiri versucht, seine Fehler gut zu machen und das kannst du halt im Fußball nicht machen. Ja, und das ist ja eigentlich noch mal krasser, dass man dann auch in so einem Bewusstsein so ein Spiel dann zu Ende spielt. Und da würde ich mich auch sehr, sehr aufregen. Ne?
Ja, klar. Im Interview bei Magenta hatte irgendwie Marcel Bär noch gesagt, dass Rizzuto wohl im Spiel auch noch mit betont hätte oder wohl bestätigt hätte, dass das Foul von ihm an Marcel Bär wohl auch ein Foul gewesen ist, also sozusagen auch ein Elfmeter in der ersten Halbzeit gewesen wäre. Da hat er jetzt nichts dazu gesagt, aber also dass es einfach eine schlechte Schiri-Leistung war. Ich glaube, das haben wir jetzt mehrfach betont. Okay, cooles Interview und cool, dass er auch nochmal auf gegnerische Spiele dazu geht. Und gerade die so einen Aue-Bezug haben, hört man doch gerne immer mal wieder die Stimmen.
Aber von Aue hat er nichts mehr zu tun, mit Aue hat er nichts mehr zu tun. Natürlich auch ein interessantes Statement.
Ja, was soll er jetzt sagen?
Das war seine erste Profistation, das hätte er jetzt ja auch sagen können.
War das so? Ja?
Ja klar, der kam ja von den Amateuren von Kaiserslautern.
Genau.
Ja. Okay, Quizfrage, vielleicht habt ihr es schon gehört. Wie viele Spiele lang hat Aue jetzt kein Tor in der zweiten Halbzeit geschossen? Wisst ihr es?
Ich weiß, dass sie auf jeden Fall ja gegen Aachen ein Tor gemacht haben in der zweiten Halbzeit.
Also gegen Aachen war das irgendwann im September. War das letzte Spiel, dass wir in der zweiten Halbzeit ein Tor gemacht haben? Tobias, was denkst du?
Ich glaube, fast nie, warte, war das nicht, ich glaube, doch, ich glaube, das war gegen Aachen, wo wir das nochmal gemacht haben.
Nein, nee, gegen Aachen muss ich korrigieren, 31.8., gerade noch im August war das Spiel gegen Aachen, wo wir in der zweiten Halbzeit in Tor gemacht haben. Wir haben dann nochmal in der Nachspielzeit in Unterhaching Freitagabend gemacht. In Kansa, das war am 20.9. Das war aber tatsächlich das letzte Tor, was wir in der zweiten Halbzeit gemacht haben. In der Zwischenzeit sind 7 Spiele geschehen und da lasse ich mal das Spiel gegen Annaberg im Sachsenpokal raus. Also wir haben jetzt 7 Spiele lang in der zweiten Halbzeit kein Tor gemacht und das finde ich dann doch auch ein bisschen bedenklich, so wie wir vorhin schon gesagt haben, Richtung Ausrechenbarkeit für den Gegner, Richtung fehlende Möglichkeiten von der Bank Leute zu bringen, die nochmal einen Impuls bringen können, bis hin zu vielleicht auch Konditionsschwächen, die wir halt haben, weil wir halt einfach nicht die 11 Spieler inklusive Auswechselspieler die Luft haben und die Kraft haben, über 90 Minuten vielleicht auch mal mit einem 2-3-0 irgendwie in die 60., 70. Minute zu gehen und nicht mit einem 1-0. Scheinbar sind das alles Faktoren, Tobias, du hast sie vorhin ja schon aufgezählt, die für uns gerade nicht reichen, dass wir 90 Minuten guten Fußball spielen können. Und das führt dazu, dass wir seit 7 Spielen tatsächlich kein Tor in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Bedenklich, tatsächlich. Okay. Wir gucken aber nach vorn und der Blick geht trotzdem, finde ich, ja nach oben, gerade weil es einfach so eine enge Liga ist und durch die vielen Unentschieden, die so passieren bei uns, jetzt heute auch, glaube ich, Bielefeld-Wiesbaden nur unentschieden gespielt, sind es halt tatsächlich auch nur 3 Punkte, die uns auf Platz 1 fehlen. Deswegen ist, glaube ich, noch alles drin. Ich mag nur erinnern an das Jahr 2016, wo wir auch keine super gute Hinrunde gespielt haben und in der Rückrunde uns dann gerafft haben und da wirklich nochmal durchgezogen sind. Also ich glaube, ist es noch alles drin. Und wenn man sich die Spiele, die jetzt vor unserer Tür stehen, angucken, ist es von der Tabellensituation ausgehend auf jeden Fall auch machbarer Gegner. Denn wir spielen jetzt ein zweites Heimspiel hintereinander, zuerst jetzt gegen Rot-Weiß Essen. Dann müssen wir zum BVB 2 Sonntagabend.
Sachsenpokal hast du vergessen.
Sachsenpokal ist noch dazwischen, kommen wir gleich dazu. Und dann noch ein Heimspiel gegen Verl. Und wenn man sich die Gegner anguckt, Essen, Dortmund, Verl sind alle 3 hinter uns. Dortmund ist heute mit einem Sieg auf den Platz 10 gesprungen, aber die anderen, Verl 16. und Essen gerade 15. scheinen das wenigstens mal etwas leichtere Gegner zu sein, als es jetzt Cottbus und Saarbrücken war. Seht ihr das genauso?
Naja, die Tabelle trügt da natürlich auch ein bisschen, ne? Also 15, 14 Punkte ist jetzt auch nicht. Also die dritte Liga ist einfach sehr eng und wir haben ja auch keine guten Leistungen gegen die Teams, die unter uns stehen, gebracht. Also jetzt Rostock oder Mannheim ist ja auch Quatsch, die Argumentation.
Ja, gut, gegen Osnabrück, Hannover, Stuttgart haben wir halt wenigstens gewonnen. Die sind ja doch unten mit drin. Ne? Also da haben wir schon Siege geholt. Aber trotzdem, Aue kann halt keine klaren Spiele gewinnen. Wir haben bisher ein Spiel mit 2 Toren Abstand gewonnen dieses Jahr. Das war gegen Dresden. Ansonsten waren alle unsere Spiele halt super eng. Und
haben wir nicht 2-0 in Osnabrück gewonnen? 2-0 in Osnabrück gewonnen, ja.
Ja, na gut. Das gleich, zweite, also erste Auswärtsspiel gleich. Das stimmt. Okay, wie sieht's aus bei euch gegen Essen, gegen Verl? Seid ihr da? Dürfen wir uns wieder auf Interviews freuen?
Gegen Essen bin ich leider nicht da. Tatsächlich bin ich da, das ist ja ein Sonntag und da bin ich auf einer Dienstreise.
Mhm. Gegen Verl? Ich glaube, das ist dann wieder samstags.
Da habe ich mich
aber auch schon.
Ich glaube, gegen Verl habe ich.
Ich glaub, da geht es Richtung Advent dann auch schon. Ist das erste Advent, 30.11. Also jetzt Weihnachten steht vor der Tür.
Ja. Aber gegen Verl habe ich mich noch nicht final entscheiden können, weil ich auch noch nicht so weiß, was ich da so vorhabe und ob sich das sozusagen auch mit meinen anderen Tätigkeiten sich da vereinbaren lässt.
Okay. Martin hat es gesagt, dazwischen ist noch das Sachsenpokalspiel gegen SV Tapfer Leipzig, ein Verein, den ich jetzt zum ersten Mal gehört habe und die ja wohl auch auf ihrer heimischen Sportstätte spielen wollen und dürfen. Selbstgänger in Maidercom oder tatsächlich auch eine Hürde für uns?
Wir hätten natürlich eine Hürde.
Wie jeder Gegner gerade noch.
Ja. Nein, also die werden alles reinwerfen und es endet dann mit 2-0 oder 3-0, wer weiß, ich weiß es nicht, aber
ja,
das ist, ist natürlich auch ein ekliger Gegner.
Also ich glaube ja dass grundsätzlich, dass jeder Gegner erstmal Respekt verdient. Ich guck mal, das ist ja glaube ich Mittwoch, ob ich da hinkomme.
Das ist nicht Mittwoch, das ist Sonntag.
Nee. Ah, das ist Sonntag, ja. Genau, gut, dann ist es ja für mich, glaube ich, sogar gut machbar, da irgendwie dorthin zu kommen. Es liegt ja praktisch direkt bei mir jetzt vor der Haustür. Und also was heißt vor der Haustür, aber zumindest ich muss die Stadt nicht verlassen. Und ich glaube aber, dass es ziemlich geil wird, weil das ist mir wieder so ein richtig schöner Dorfplatz und da wird bestimmt gute Stimmung sein. Also es wird bestimmt auch wieder sehr, sehr kalt werden. Aber ich hätte da schon Bock auf das Spiel.
Musst du gucken, dass du Tickets bekommst, ne? Da wird es nur ein paar an die Auswärtsfans geben wahrscheinlich. Und da werden ja doch sicherlich einige mitkommen. Aber du hast ja auch Wege und kennst ja ein paar Leute, rufst Pavel an und sagst, Pavel, wie sieht's aus? Tobi, dein Kumpel vom Au-Podcast, möchte zum Okay, gut, dann lassen wir die aktuelle Drittligasaison oder Situation mal hinter uns. Ich glaube, alles ist noch drin. Durch die aktuelle Lage können wir uns schon Hoffnung machen, irgendwie oben dran zu bleiben. Vielleicht kann so ein Zwischenziel ausgegeben werden, so bis zur Winterpause einfach ja, Kontakt nach oben nicht abreißen lassen. Ist vielleicht so das Mindestziel, um dann vielleicht in der Rückrunde nochmal richtig anzugreifen und wirklich noch ein Wort mit dem Aufstieg mitzusprechen. Okay, zwei Informationen am Ende unserer Folge noch, denn es gibt die aktuelle Wahl des Todesmonats wieder. Aktuelle Todesmonatswahl im Oktober und da gibt es auch ein Tor mit gewissen Aue-Bezug. Martin, willst du uns mal aufklären?
Sophie Weidauer, die ja schon hier im Podcast zu Gast war, die hat in der 75. Minute gegen Eintracht Frankfurt ein Tor gemacht von der Mittellinie, würde ich mal sagen. Ist ein sehr, sehr schönes Tor und wäre schön, wenn ihr für sie abstimmt, das Tor 2. Und noch tagesaktuell hat ihre Schwester auch einen Doppelpack gemacht gegen Eiche Reichenbrand. Das ist ein Ortsteil von Chemnitz. Da hat sie 2 Tore gemacht. Aue hat heute 0-3 gewonnen. Und da gibt es auch einen schönen Spielbericht auf Fußball.de. Weidauer weist SC Eiche Reichenbrand früh in die Schranken. Ist doch ein schöner Titel für so einen Spielbericht.
Also die Weidauers mit der Aue-Historie jetzt auf der wenigstens zu viel großen Fußballbühne beim Tor des Monats nominiert. Wäre ja schön, wenn sie da echt eine Chance hätte und wir sie vielleicht im Fernsehen dann beglückwünschen können zum Tor des Monats. Super. Und letzter Programmpunkt. Wir haben mal wieder einen Helge der Woche. Aber kein so schön, denn wir müssen einen Abgang leider bekannt geben. Vielleicht habt ihr es bei Instagram oder auf seinen Social-Media-Plattformen mitbekommen. Leider ist Adriano, der Hund von Helge, gestorben und unser Beileid, Adriano.
Wir müssen den Text aber noch vorlesen, der ist großartig.
Mach das mal.
Danke, Adriano, mein treuer Hund und Freund und Wegbleiter. Du hast mir und der Family viele Jahre Freude, Liebe und unvergessliche Momente geschenkt. Schlaf jetzt gut und ich werde dich nie vergessen, Herzchen. Ja, und dann hat er eine schöne Aue-Jacke an. Und ja, ich hätte ja noch was anderes als Helge der Woche nominiert. Er will der Ampel den Stecker ziehen oder was hat er geschrieben. Aber das könnt ihr euch ja dann selber noch mal angucken auf seiner Facebook- und Instagram-Seite wahrscheinlich.
War Adriano ein Schäferhund?
Nee.
Gut, dann ja, sind wir so am Ende der Folge. Ich habe es am Anfang gesagt, Schnapszahlfolge, 66 Folgen. Jetzt will ich am Ende noch eure Lieblingsschnäpse wissen. Seid ihr Schnapstrinker, Tobias?
Nee, also überhaupt gar nicht.
Martin?
Ich sage jetzt lauter Gold, habe ich noch nie getrunken, aber ist ein geiler Name.
muss man glaube ich sagen, genau. Vielleicht auch ein guter Postsponsor mal für unsere Trikots. Mir wird auch immer schlecht. Wir lassen es vielleicht Grüße nach Glenowen, nach Nordirland. Vergesst nicht immer nächstes Jahr im Sommer, erstes Juli-Wochenende wahrscheinlich. Erstes Juli-Wochenende, Auswärtsspiel Aue International in Nordirland. In Glenowen, in Lürgen, in der Stadt, wo Glenowen spielt, trinkt man Buckfest, heißt es, glaube ich, ein ziemlich ekelhafter Likör. Aber da spätestens, Martin, Tobias, stoßen wir mal auf den Aue-Podcast an und dann, Tobias, dann musst du leider auch einen mittrinken.
Okay. Ja, also ich meine, aber in Glenlivan wird es ja sicherlich auch guten Whisky geben. Also mit dem würde ich mich dann, glaube ich, eher anfreunden.
In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, empfehlt uns weiter an Freundinnen und Freunde. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.